Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erstklassig Viertklassig, dem Podcast zur Regionalliga West von FUPA Niederrhein. Mein Name ist Markus Becker und ich hoffe, ihr habt uns vermisst. Ist es auch wieder eine Weile her, dass wir in eure Feeds gekommen sind. Wir stürzen uns heute nämlich auch auf brandheiße Breaking News. Doch bevor es ans Eingemachte geht, möchte ich noch meine Gesprächspartner vorstellen. Zunächst hätten wir da, wie üblich muss man auch sagen, unseren Redaktionsleiter André Nückel. Moin, André.
Guten Abend.
Und ebenfalls zugeschaltet ist unser stellvertretender Redaktionsleiter Sascha Köppen. Hi.
Ich grüße euch auch draußen.
So, wir gehen es nämlich heute in einer Dreierkonstellation an, weil das Thema es auch einfach hergibt. Vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen. Wir nehmen das Ganze auch, ja, was haben wir jetzt? 20 nach 9 auf. Der KFC Uerdingen hat sich vorzeitig vom Spielbetrieb der Regionalliga West abgemeldet, folgt damit Türkspor Dortmund als bereits zweites Team in dieser Saison. Das Ganze hat auch naturgemäß immense Folgen für das restliche Feld. Aber jetzt vielleicht erstmal eins nach dem anderen. André, wir hatten über den Tag heute auch schon ein bisschen hin und her gequatscht. Du hattest nämlich auch schon vorher ein Auge auf den KFC geworfen, bevor der Rückzug heute bekannt wurde. Erzähl mir vielleicht nochmal, vielleicht kannst du rekapitulieren, wie das Ganze abgelaufen ist aus deiner Sicht.
Genau, der KFC Uerdingen verfolgt mich ja auch schon eine halbe Ewigkeit und das nicht nur gefühlt, heute auch richtig. Es ging um den 9-Punkte-Abzug, der durch eine Insolvenz in der Regionalliga West auf einen Verein zukommt. Nach meinen Informationen, beziehungsweise natürlich Informationen von FUPA Niederrhein, hätte der Rückzug letzte Woche oder vergangene Woche vielmehr irgendwann stattfinden müssen. Der KFC hatte nach Insolvenzeröffnung am 1. April 14 Tage Zeit, dagegen vorzugehen. Und diese Frist ist dann am 14., 15., meinetwegen auch 16. April abgelaufen. Und ich fand es halt relativ komisch, dass in der Tabelle noch immer nichts zu sehen war. Denn rein rechnerisch hätte der KFC Uerdingen auch sportlich mit diesem 9-Punkte-Abzug im Kopf am kommenden Samstag gegen Wuppertal absteigen können. Und da will man natürlich wissen, warum ist dieser Punkteabzug, um den es ja schon seit Mitte Januar geht, warum ist er nicht rechtskräftig? Und mein Kontakt im Verband konnte mir dazu aktuell nichts sagen. Ich habe mit dem Staffelleiter telefoniert. Der hat mich direkt an die Geschäftsstelle verwiesen. Und nach einem kleinen Hin und Her habe ich dann da auch jemanden erreicht. Und das war ein leicht merkwürdiges Telefonat, weil sich extrem Zeit gelassen wurde, auf das zu antworten, was ich gefragt habe. Wann gibt es den Punktabzug? Passiert der Punktabzug noch in dieser Saison? Ne, ich habe auch schon über eine Hintertür zur neuen Saison nachgedacht oder nach dem Saisonende nachgedacht, etc. pp. Und habe euch dann in der Folge ja auch schon geschrieben, boah, das Gespräch fand ich super, super merkwürdig. Denn das Einzige, was ich halt bekommen habe, war: Der Fall des KFC Uerdingen liegt zur internen Prüfung bereit. Und was macht man damit? Ne? Und jetzt quasi 6 Stunden später, oder ich glaube, es waren 4, 5 Stunden später, ich hatte den Text dazu schon veröffentlicht, gerade so, wollte ich gerade Feierabend machen, habe meine Übergabe schon an den netten Sascha geschickt. Sehe ich, ja, scheiße, salopp gesagt, sorry für die Wortwahl, der KFC Uerdingen hat zurückgezogen. Es gab eine Pressemitteilung von Insolvenzverwalter Thomas Ellrich und dem KFC wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt, was für einen Fußballverein oder Verein generell schon mit das Schlimmste ist, was passieren kann. Denn dann kann man halt auch entsprechend kaum noch Spenden erwarten. Die finanziellen Mittel, die unter anderem Mehmet Eser als Berater und Mercedes Herbrand vor wenigen Wochen überwiesen haben, wurden schon aufgebraucht. Und daher gab es keine wirtschaftliche Basis mehr, um den Spielbetrieb fortzuführen. Und deswegen wurde sich dann ja heute dazu entschieden, den Verein zurückzuziehen. Das Ganze folgte auf Ankündigung und jetzt zur Aufnahme, passend zur Aufnahme, wurde seitens des WDFV auch schon der Rückzug in der Tabelle berücksichtigt. Das Ganze ist offiziell dingfest und ja, der KFC Uerdingen ist aktuell kein Regionalliga-Club mehr.
Sascha, was ist deine Reaktion zu dem Ganzen?
Ja, das ist natürlich erstmal jetzt natürlich in der Summe erstmal nichts Überraschendes, dass es jetzt zu dem Zeitpunkt kommt, in der Form dann natürlich irgendwie ja dann doch auch schon wieder. Wie gesagt, das ist beim KFC Uerdingen, das haben wir ja schon sehr oft diskutiert. Ist natürlich alles möglich und auch nichts unmöglich.
Aber trotzdem ist es natürlich so, dass gerade jetzt diese Geschichte mit der Gemeinnützigkeit, ich meine, das wird der André auch wissen, weil er ja nun mal selbst auch als Funktionär in seinem Heimatverein ja tätig ist. Das ist ja nicht nur ein Problem, was jetzt die Spenden oder dergleichen anbetrifft, sondern das ist ja auch ein Problem, was dann die Versteuerung des ganzen Spieljahres dann anbetrifft hinterher. Da hat der DFB ja auch in einem Jahr selbst als Dachorganisation ja auch die Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen. Das war nun durchaus ja fiskalisch auch ein echtes Problem, auch für den Verband. Und das kann dann natürlich nochmal dazu führen, dass sich auch die finanzielle Lage des Vereins noch weiter dramatisiert, ne? Und das ist natürlich schon eine ganz heftige Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen aber auch natürlich auf das sportliche Geschehen schauen, sprich auf die Konsequenzen für die Tabelle. Wir haben es auch schon auf Fupa hinterlegt. Ganz unten sind jetzt entsprechend Türkspor Dortmund und der KFC Uerdingen. Oben thront jetzt der MSV Duisburg mit 60 Punkten und ist entsprechend nicht mehr von der Konkurrenz einzuholen, beziehungsweise nicht mehr von der Konkurrenz, die aufsteigen kann und die Lizenz für die dritte Liga beantragt hat. Heißt, jetzt ist entsprechend der MSV Duisburg von der Couch aus aufgestiegen. Was denkt ihr beide zu dem ganzen Verfahren? Wie denkt ihr, fühlt sich aktuell so ein MSV-Fan, der die News jetzt heute mitbekommen hat?
Ja, also ich finde, emotional ist das natürlich unheimlich schwierig jetzt auch und blöd gelaufen für die Fans vom MSV Duisburg. Ich meine, wir sind zwar alle Sportjournalisten, aber es geht uns ja allen so, dass wir ja auch alle Fan sind. Und wenn ich mir jetzt als Fan vorstelle, dass mir dieses Erlebnis da am Freitagabend davor, ja, wie viele Zuschauer es auch am Ende werden mögen, aber es können ja, sagen wir mal, durchaus 20, 25.000 werden, dann einem genommen wird auf die Art und Weise, dass man da nicht sportlich wirklich mit einem Sieg das Ganze dann einfährt. Das ist natürlich schon irgendwo, finde ich wirklich auch aus emotionaler Sicht für die MSV-Fans wirklich, es ist wirklich nicht schön einfach.
Naja, einen kleinen Minihaken gibt es in jedem Fall noch. Dazu ging auch eben noch ein Text online. Und zwar, klar, der MSV Duisburg ist nach aktuellem Stand aufgestiegen und normalerweise gäbe es daran auch keine Zweifel, ne? Sind wir uns auch alle im Klaren darüber. Aber in dieser Regionalliga-Saison läuft halt nichts normal ab. Und deswegen muss man auch noch auf den ersten FC Düren blicken, der potenziell ja auch noch zurückziehen könnte, befindet sich in einem Insolvenzeröffnungsverfahren. Und sollte der erste FC Düren vor dem Wochenende zurückziehen, hätten die Sportfreunde Lotte noch 12 Punkte Rückstand auf den auf den MSV Duisburg. Und da sie noch 4 Spiele haben, könnten sie rein theoretisch den MSV Duisburg noch abfangen bzw. einholen. Das Ganze ist natürlich alles andere als wahrscheinlich, aber klar, als Fußballfan, als Fan eines so großen Vereins, hast du Bock auf ein Event wie in Gladbach? Ich finde, du kannst immer noch dich darauf freuen, denn du kannst aufsteigen bzw. die Meisterschaft feiern in Mönchengladbach in einem Bundesliga-Stadion, in dem der MSV Duisburg auch nicht so oft spielt. Nichtsdestotrotz, auf der Couch aufzusteigen. Ich bin Liverpool-Fan. Liverpool ist 2020 während Corona auf der Couch Meister geworden. Das war auch nicht cool. Und entsprechend, ja, es ist schade. Nichtsdestotrotz steht ein tolles Spiel an und darauf können sich die Fans immer noch freuen.
Ja, und nach der Logik kann man ja sagen, dass sie dann trotzdem irgendwie aus eigener Kraft am kommenden Freitag dann im Borussia-Park gegen Borussia Mönchengladbach 2 dann aufsteigen können, ne? Also nur dieses Szenario dann noch dazu gerechnet, wenn Düren dann zurückzieht. Hat man dann die 3 Punkte gegen Gladbach eingefahren oder vielleicht auch nur den einen Punkt gegen Gladbach eingefahren, ist man definitiv nicht mehr von Platz 1 beziehungsweise ist man nicht mehr zu verdrängen vom Aufstiegsplatz. Also dementsprechend hat es auch eine gewisse sportliche Relevanz, das Spiel.
Ja, sicher keine Frage. Also ich meine, es ist ja vor allem auch, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man als Fußballer in ein Stadion kommt, wo dann 25.000 oder wie viele auch immer Zuschauer sind. Der MSV ist das zwar von seinen Heimspielen gewöhnt, aber allein schon auch für die Gladbacher ist das natürlich eine Riesengeschichte. Die werden das, also ich habe zumindest noch kein Spiel der zweiten Mannschaft in Gladbach erlebt, wo so viele Zuschauer waren. Und ich kann mich in ganz, ganz grauer Vorzeit mal an DFB-Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart erinnern, als die zweiten Mannschaften noch an den Verbandspokalwettbewerben teilnehmen durften und sich dadurch dann auch für den DFB-Pokal qualifizieren konnten. Da waren auch relativ viele Zuschauer, aber ich glaube, so viele werden es nicht gewesen sein, weil der Bökelberg, der es seinerzeit ja noch war, ja auch selbst wenn er ausverkauft gewesen wäre, nur 34.500 gefasst hat und die waren also auch deutlich nicht da. Insofern, das ist schon auch, sagen wir mal, irgendwo ein Jahrhundertspiel für die zweite Mannschaft von Gladbach. Und insofern wird da wird halt richtig was los sein. Und so ein Spiel will man auch einfach gewinnen, selbst wenn es ein Freundschaftsspiel wäre. Insofern, wird das schon ein Riesenevent auf jeden Fall. Deswegen sind wir ja auch dann in Mannschaftsstärke für unsere User da und werden dann da auf jeden Fall auch intensiv natürlich von berichten am Freitag.
Ja, und die Jubelarien, die werden dann entsprechend auch nicht ausbleiben. Gehen wir dann einfach nur mal davon aus, dass dann alles unter Dach und Fach gebracht wird, dann dort vor Ort in Gladbach. Aber natürlich, wir müssen auch vielleicht einen Blick nach unten werfen, denn im Abstiegskampf gibt es natürlich jetzt auch ein paar Verschiebungen in der Tabelle. Der erste FC Düren hatte ja vor kurzem noch, bevor das Ganze mit dem Rückzug der ersten Mannschaft, beziehungsweise die Kündigung des Teams des ersten FC Düren, als die bekannt wurden, hat noch Düren 5-1 gegen den KFC gewonnen. Und entsprechend dieser Sieg ist jetzt null und nichtig in der Tabelle. Düren stürzt ab auf den 16. Tabellenplatz, heißt der einzige verbliebene aktuelle Abstiegsplatz nach dem in der Tabelle. Und ja, man kann davon ausgehen, dass diese Casting-slash-U23-Truppe wohl keine weiteren Siege oder Punkte mehr einfährt. Heißt, man kann durchaus oder wahrscheinlich davon ausgehen, dass dann Düren der dritte Absteiger wird. Wie seht ihr das?
Ja, das ist wahrscheinlich auch so, wie du es gerade schon gesagt hast, dass Düren noch Punkte holt, ist alles andere als wahrscheinlich. Dann kommt erschwerend noch hinzu, dass wahrscheinlich kein NRW-Team aus der dritten Liga in die Regionalliga West absteigt. Klar, Dortmund 2 und Aachen haben gerade mal 4 bzw. 5 Punkte Vorsprung. Aber am kommenden Sonntag steigt da auch noch ein entscheidendes Spiel zwischen Waldhof Mannheim und Stuttgart 2. Die nehmen sich da auch noch gegenseitig die Punkte ab, deswegen Düren muss noch einen Platz gut machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie es schaffen werden, halte ich mal für arg unwahrscheinlich.
Schalke 2, die haben am vergangenen Wochenende gewonnen. Ebenso wie Wiedenbrück ist aktuell 4 Punkte gegenüber Düren voraus. Hohkeppel hat 2 Punkte Vorsprung auf Düren und spielt zum Saisonfinale nur noch gegen Düren selbst. Heißt, ja, wir können davon ausgehen, dass die drei Absteiger feststehen und dass auch keine weiteren dazukommen werden. Hast ja angesprochen, dass aus der dritten Liga vermutlich dann keine weiteren dazukommen werden.
Erschwerend kommt hinzu, dass Düren auch nur ein Spiel weniger zu bestreiten hat als der ganze Rest. Und Wiedenbrück ist der große Gewinner der KFC oder des KFC-Rückzugs, weil das die einzige Mannschaft im Tabellenkeller ist, die keine Punkte abgezogen bekommen hat. Die standen vorher noch auf einem direkten Abstiegsplatz, jetzt sind sie auf Platz 13, haben sogar 3 Punkte Vorsprung auf Schalke, die auf dem möglichen Abstiegsplatz stehen. Also viel besser hätte es für Sascha Mölders nicht laufen können.
Das ist richtig. Was ich auch finde, ist, dass wenn man wieder bei den Sachen sind, die an der ganzen Sache schade sind, und da kommen wir ja auf jeden Fall gleich noch zu, was das für den Verband und die Liga in Zukunft bedeuten muss, das Ganze, dann ist es natürlich jetzt so, dass uns an den letzten Spieltagen eben diese Spiele, in denen es dann spitz auf Knopf steht und wo es dann irgendwie vielleicht zu Konstellationen kommt, wo es für beide Mannschaften noch um alles geht, was ja beim Spiel mit Beteiligung des ersten FC Düren gegen Hohkeppel auf jeden Fall der Fall gewesen wäre, wenn die Düren dann noch konkurrenzfähig wären. Diese Spiele bleiben uns jetzt auch allen leider vorenthalten. Und das ist natürlich, das ist ja, das kann alles. Am Ende ist die Saison irgendwo dadurch schon entwertet.
Dazu kommt ja auch noch, dass sowieso jetzt pro Spieltag dann vermutlich 2 Spiele weniger als normalerweise eingeplant dann stattfinden. Und das ist ja auch sowohl für alle Fans als auch für den WDFV selbst ist es ja ein extremer Verlust, dass du dann einfach ja mit so einem abgespackten Spieltag dann bis zum Saisonende dann durchgehen musst. Also
Wenn ich dich unterbrechen darf, es ist kein Verlust, es ist einfach nur eine Schande.
ja.
Es ist eine Schande für eine Profiliga, alleine, dass man sich gezwungen sehen muss, noch einen Text zu schreiben bzw. einzuordnen, dass durch einen möglichen dritten Rückzug in der laufenden Saison, jetzt also auf Düren angesprochen, der MSV Duisburg eventuell doch noch nicht sicher aufgestiegen sein könnte, dass man sich dazu genötigt fühlt, spricht einfach dafür, dass es eine komplett skurrile Saison ist, eine komplett unwürdige Saison ist. Und die Mannschaften in der Regionalliga West haben das nicht verdient.
Zum Beispiel auch so ein Unternehmen wie Leaks, was die Übertragung der Spiele dann für die Rückrunde ja übernommen hat, auch ein bisschen anders vorgestellt haben. Da finden jetzt einfach im Finale der Saison verdammt viele Spiele nicht statt. Und da das ja eben bei Düren auch noch nicht auszuschließen ist, könnten wir ja auch noch an den Punkt kommen, dass pro Spieltag 3 Spiele ausfallen.
Auch dazu, ja. Also es ist alles extrem absurd und das wird das Image des Verbandes und der Liga ja bis auf weiteres extrem schaden. Die Attraktivität und das Standing der Liga wird im Vergleich zu anderen Regionalligen jetzt erstmal ein bisschen absacken. Und das wird auch erstmal echt schwierig sein, das zu kitten in den kommenden Jahren. Darauf bezogen vielleicht auch noch, dass wir in der kommenden Saison auch ein Zufluss von Zweitvertretungen haben. Sprich, 6 der voraussichtlich 18 Mannschaften in der kommenden Saison werden dann Zweitvertretungen sein. Heißt, die Attraktivität der Regionalliga West im kommenden Jahr wird, und auch noch mit in Anbetracht dessen, dass so ein großes Zugpferd wie der MSV Duisburg die Liga verlässt, wird die Attraktivität der Liga auch noch mal in Anbetracht der Teams, die dann in der Liga sind, auch noch abnehmen.
Das ist absolut richtig. Ich habe das eben auch in einem Text erwähnt. Der MSV Duisburg hat durchschnittlich 16.500 Zuschauer zu Hause. Rot-Weiß Oberhausen folgt auf Platz 2 mit 3.500 Zuschauer. Und wenn man das Ganze mal in absoluten Zahlen betrachtet, hat der MSV Duisburg fast 200.000 Zuschauer zu Hause mehr empfangen als RWO auf Platz 2. Kurzum, wir können kommendes Jahr froh sein, wenn wir mal ein Spiel mit über 5.000 Zuschauern haben. Und daran war in den vergangenen Jahren wegen Rot-Weiß Essen, wegen Alemannia Aachen, wegen MSV Duisburg nie zu denken. Wir hatten immer irgendein Aushängeschild, hatten immer ein ganz tolles Derby mit ganz, ganz vielen Zuschauern. Und diese Wahrscheinlichkeit, dass wir das nochmal haben werden in naher Zukunft, geht aktuell gegen null.
Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, es ist ja natürlich irgendwo, wenn wir jetzt über die Probleme der Regionalliga West reden, dann sind die natürlich auch ein bisschen dadurch zustande gekommen, dass man, wenn man als Neuling in diese Liga kommt, dass man schon auch ein paar Euro in die Hand nehmen muss, wenn man aufgrund der Stärke dieser Liga konkurrenzfähig sein möchte. Ich erinnere mich da zum Beispiel daran, als Heiko Vogel seinerzeit Trainer bei Gladbach Zweiter war. Da habe ich mit dem darüber gesprochen, wie die Regionalliga West denn so im Verhältnis zur Regionalliga Bayern dasteht, aus der er ja kam und mit der er sich ja dann doch ganz gut auskannte. Und da hat er mir gesagt, ja, da hast du zwei, drei Spiele im Jahr, wenn du als Bayern Zweiter in der Liga zum Beispiel bist, hast du zwei, drei Spiele im Jahr, wo du dich ein bisschen anstrengen musst und den Rest musst du gucken, dass du das irgendwie moderiert bekommst und mal, dass jeder mal spielen kann, weil du sowieso gewinnst. Und das ist halt in der Regionalliga West anders. Da bist du eigentlich an jedem Spieltag gefordert. Da kannst du auch als MSV Duisburg oder als Rot-Weiß Oberhausen es eigentlich nicht mal schleifen lassen. Und das ist natürlich in der Tat ein Problem, warum solche Geschichten mit Insolvenzen auch sehr viel schneller drohen, weil natürlich die Vereine dann irgendwo an die Grenze gehen müssen, um da überhaupt eine Chance zu haben, in der Liga zu bleiben. Das wird in Bayern natürlich, wird der Sprung aus der Bayernliga da nicht so groß sein. Und deswegen ist das auch ein Punkt, wo die Liga sich dann Gedanken machen muss, wie das in Zukunft verhindert werden kann.
Ja, da fällt mir dann vielleicht ein positiver Spin auf die ganze Geschichte ein. Das Meisterschaftsrennen, wieder Abstiegskampf im kommenden Jahr dürften entsprechend so schwer vorauszusagen sein wie lange noch nicht, ne? Also vor Saisonbeginn hatten, glaube ich, alle den MSV Duisburg als glasklaren Aufstiegsfavoriten auch auf dem Schirm. Für die kommende Saison weiß ich da echt nicht, auf wen ich da tippen würde, ne? Also RWO fällt mir da als erstes natürlich ein, aber es ist dann vielleicht der FC Gütersloh, der dann noch vielleicht eine Ecke stärker spielt, ist es dann Lotte, die nochmal aufrüsten. Das ist natürlich jetzt ohne die Transfers, wo wir noch nicht wissen, welcher Verein dann verstärkt, schwer zu prognostizieren. Aber wenn man sich jetzt einfach mal die Tabelle anschaut und sich dann fragt, wer könnte dann in der kommenden Saison ganz oben spielen, ist es echt schwer.
Ich habe eine steile These dazu.
Aha.
Da jetzt die ganzen Schwergewichte aus der Regionalliga West raus sind, beziehungsweise auch kein neues Team von oben runterkommt, wette ich Haus und Hof drauf, dass irgendein Bundesligist hingeht, meinetwegen auch Zweitligist hingeht, eine beträchtliche Summe in die zweite Mannschaft investiert, damit ja die eigene zweite Mannschaft kommendes Jahr in die dritte Liga aufsteigt. Weil so einfach, du hast es gerade quasi schon angerissen, so einfach, wie es jetzt ist, in die dritte Liga aufzusteigen, beziehungsweise sein wird, wird es wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht mehr sein.
Das stimmt auf jeden Fall natürlich. Die Frage ist nur immer, dass da müssen die sportlichen Leitungen sich natürlich Gedanken machen. Diese Mannschaften haben ja in der Regel bei Profivereinen eine Funktion. Die Funktion ist ja, dass man junge Spieler, bei denen es vielleicht noch nicht reicht, um mit 19 schon in den Profikader zu rücken, dass man die schrittweise ranführt. Und das hat ja gerade in Gladbach, wenn man mal guckt, auch immer wieder ganz gut geklappt, weil auf dem Wege sind ja Marc-André ter Stegen, Toni Janschke, Hermann und so weiter alle damals auch dann im Bundesligakader verspätet gelandet. Wenn man jetzt natürlich sagt, wir nehmen Geld in die Hand und versuchen, die Mannschaft so stark zu machen, dass die den Aufstieg schaffen kann, dann ist natürlich das Risiko, dass man eventuell dadurch Plätze für junge Spieler blockiert, die dann vielleicht den Sprung in den Profibereich nicht schaffen. Und also ich weiß jetzt nicht genau, wie es jetzt zum Beispiel in Gladbach aussieht. Da bin ich natürlich immer noch ein bisschen näher dran als bei Fortuna beispielsweise. Aber in Gladbach, glaube ich, wird man sich das sehr gut überlegen, ob man das tut. Das würde ich mal eher in dem Fall für unwahrscheinlich halten.
Beispielsweise gerade in Gladbach, wenn du es erwähnst, da ein positiver oder ein Lichtblick der ganzen Saison ist ja die Entwicklung von Phil Noah Pesch, ne, der jetzt auch für den Profikader dann eine entsprechende Rolle spielen kann in den kommenden Jahren. Und vielleicht verbaut man sich dann ja die Entwicklung für solche Riesentalente, wenn man halt eine Menge Geld reinsteckt in den Kader der kommenden Saison.
Also es müssten dann schon wirklich talentierte Spieler sein, die man holt, die auch schon gleichzeitig die Perspektive haben, dann oben anzugreifen, denen man aber kommuniziert, dass es wahrscheinlich dann zumindest mal ein Jahr in der Regionalliga dann hauptsächlich sich abspielen wird, was da die Spieler dann zu erwarten haben. Aber ich denke, wir wissen alle, wenn man jungen Spielern das so sagt, da wird halt auch sehr oft gelogen. Da hat man das dann halt vor und sagt den Spielern, aber die sind dann gleich für oben eingeplant, weil man die sonst nicht bekommt. Das ist auch eine Geschichte. Auch da haben wir in Gladbach, habe ich dann oft damals mit Roland Wirkus noch drüber gesprochen, der mir dann immer gesagt hat, wir machen sowas nicht. Wir erzählen Spielern da nicht irgendwas, um die zu kriegen und machen dann was anderes mit denen, weil das fällt dir hinterher auf die Füße. Und da muss man halt wirklich gut überlegen, ob man das tun möchte und vor allem auch, ob man dann die Konsequenzen, die daraus dann entstehen, ob man die auch tragen möchte. Also auch im Sinne von, wenn ich dann in die dritte Liga aufsteige, ist das für die Entwicklung meiner Spieler dann überhaupt wirklich besser? Ich denke mal, dass das eigentlich so richtig gut nur ist, wenn man wirklich einen Kader hat, der auch europäisch aufgestellt ist. Dann ist es vielleicht auch ganz gut, einfach dann für die Jungs dann da weiter die Basis zu haben, die dann auch spielen zu lassen auf einem hohen Niveau. Aber das ist halt immer eine Abwägungssache. Das müssen die Vereine dann auch selbst entscheiden. Ob dann jemand den Sprit geht, das wird aber sicherlich spannend werden.
Ja, einfach vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber. Ich hatte es vorhin einfach nebenbei erwähnt. Vermutlich 6-2-Vertretung. Denn man kann jetzt schon ziemlich sicher sagen, beziehungsweise vielleicht mit einer Ausnahme, wie die Teilnehmer für die kommende Saison der Regionalliga West aussehen, hatte ich unter der Woche auch nochmal einen Text zugeschrieben. Denn wir hatten es angesprochen, vermutlich kein Absteiger aus der dritten Liga heißt, es wird drei oder vermutlich drei Absteiger aus der Regionalliga West geben. Daraus resultieren entsprechend zwei Aufsteiger aus Westfalen und ein Aufsteiger aus dem Mittelrhein und dem Niederrhein jeweils. Das wäre aus dem Mittelrhein der Bonner SC und aus Westfalen der VfL Bochum 2. Da hätten wir die angesprochene Zweitvertretung und die Sportfreunde Siegen. Das einzige Fragezeichen entsprechend ist eigentlich nur noch vom Niederrhein, sprich wer da am Ende Platz 1 belegt. Das ist aktuell ja vielleicht ein Fünfkampf, vielleicht auch ein Dreikampf. Hängt davon ab, wen man fragt, um die Tabellenführung. Aktuell ist dort die Spielvereinigung Schönebeck ganz oben und ja, wer dort am Ende oben steht, wird dann auch den 18. Platz in der Regionalliga West für die kommende Saison einnehmen. Das einfach nur nochmal zur Einordnung des Ganzen.
Eine Sache habe ich aber noch vergessen zu erwähnen, die ist jetzt eben noch brandaktuell reingekommen und für den Podcast und den Kontext extrem wichtig. Und zwar hat Mehmet Eser angekündigt, er ist ja der Berater des KFC Uerdingen, der in den vergangenen Wochen ja oft im Fokus stand. Wie ich jetzt auch am Wochenende erfahren habe, vertritt er auch unter anderem Kani Chaka. Er hat dem Kicker angekündigt, dass der KFC Uerdingen rechtliche Schritte einleiten möchte und eine einstweilige Verfügung erzwingen will, damit man die Saison sportlich beenden kann. Ob das gelingt, keine Ahnung. Meiner Meinung nach wäre es jetzt auch einfach mal am besten, Ruhe in den Verein einkehren zu lassen, damit der Verein sich für die neue Saison neu aufstellen kann, einstellen kann auch. Denn in der Oberliga geht es dann nochmal anders zur Sache. Aber ja, das passt irgendwie in den Gesamtkontext, den es da seit Ewigkeiten gibt, dass Uerdingen nochmal versuchen möchte, mit jeglichen Mitteln, zumindest verbal, noch die, ja, den Fortbestand in der Liga zu erklagen.
So, wie können wir das Ganze abrunden? Vielleicht mit einer Art Vorschlag an den WDFV, denn meiner Meinung nach ist zumindest eine Reform für die Regionalliga West zwingend notwendig. Ob sie jetzt schon in 2 Jahren, 3 Jahren der Fall ist, es muss so schnell wie möglich irgendwas in die Wege geleitet werden, wenn es nach mir ginge. Eine Möglichkeit dafür wäre, dass einfach Teil des Lizenzverfahrens für die Regionalliga auch ist, dass man einfach die Finanzen, den Verantwortlichen offenlegen muss. Das ist auch beispielsweise einfach in der dritten Liga der Fall, nicht aber in der Regionalliga West. Denn damit hätte man ja beispielsweise auch jetzt die finanziellen Schieflagen von Düren und dem KFC hätte man schon viel früher erkennen können, sprich die Bei Düren waren es ja 5 Millionen Euro für Verschuldung, beim KFC ja ein bisschen weniger, aber ging auch in Richtung der 1 Million, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. All das wäre schon vorher klar gewesen und wäre dann auch eine Möglichkeit, dann einfach verbandsseitig zu prüfen, ist dieser Verein dazu in der Lage, die Saison bis zum Ende der Spielzeit, sprich bis zum kommenden Sommer auch durchzuführen.
Das wäre keine Möglichkeit. Das ist, glaube ich, eine zwingende Neuerung, die der Verband unbedingt angehen muss. Denn die Gegenwart zeigt, du hast drei Vereine, die jetzt pleite sind. Man muss auch dazu sagen, der MSV Duisburg stand im Herbst, kam er ja jetzt auch letztens erst raus, auch unmittelbar vor einer Insolvenz. Deswegen, da muss sich zwingend was tun. Die Liga genießt den Status als Profiliga und als solche muss sie auftreten. Da kann es also nicht sein, dass du 35.000 Euro als Kaution überweisen musst und ein entsprechendes Stadion vorweisen kannst, ne? Das ist für eine Profiliga einfach zu wenig und ich hoffe auch einfach mal, dass die Herrschaften in Duisburg da auch entsprechend Handlungsbedarf sehen und da auch Änderungen vornehmen werden.
Ja, also ich sag mal einfach, wenn ich zur Bank gehe und will 100.000 Euro für eine Geschäftsidee haben, dann muss ich einen Businessplan vorlegen, der alles abdeckt, wo ich aufliste, wie ich mir vorstelle, wie Geld bei mir reinkommen soll, wie ich den Kredit abbezahlen kann, wie das ganze Unternehmen strukturell so wachsen kann, dass das alles nicht auf Sand gebaut ist. Und da kann es, wie du gerade schon auch gesagt hast, nicht sein, dass ich da nur ein paar Zahlen vorweisen muss, die am Ende nichts aussagen über meine finanzielle Konkurrenzfähigkeit für 12 Monate. Und dann einfach an so einer Liga teilnehmen kann. Wie gesagt, das denke ich mal, ich bin mir aber auch fast sicher, dass da beim Verband längst, dass es da rattert und man überlegt, wie man das möglichst schnell und rechtssicher umsetzen kann. Weil wenn ich halt eine Profiliga sein will, dann kann das nicht nur sein, dass da die Rechte daraus erwachsen, sondern müssen auch für die Vereine die Pflichten daraus erwachsen. Das ist für mich eigentlich gar keine Frage.
Gut formuliert.
Ja, vielleicht dann auch ein gutes Schlusswort an dieser Stelle. Wichtiges Thema, was wir dann jetzt hier an dieser Stelle auch am späten Abend behandeln mussten. Der KFC Uerdingen hat sich vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die Reaktion der anderen Regionalligisten werden wir mit Sicherheit in den kommenden Tagen und Wochen erfahren. Die werden mit Sicherheit auch nicht wirklich positiv ausfallen. Das kann ich schon mal wahrscheinlich ziemlich sicher voraussagen. An dieser Stelle danke ich euch für eure Zeit und für eure Einblicke, Sascha und André.
Vielen Dank und das nächste Mal hören wir uns wieder in regelmäßiger Form, versprochen.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wenn ich dann zuhöre.
Danke, danke und wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.